Ja, Agenda-Setting ist eine der alten Theorien der Kommunikationswissenschaft und besagt jetzt mal so ganz raff gesprochen, dass Medien, insbesondere Zeitungen oder journalistische Medien, eine Thematisierungsfunktion haben, dass also Leute gerade über das reden, was eben am Morgen in der Zeitung stand oder am Abend zuvor in der Tagesschau gemeldet wurde. Das ist sozusagen die soziale Funktion von Medien. Medien können Ereignisse, Geschehnisse, Menschen zum Tagesgespräch machen, sie sozusagen auf die Agenda setzen und das heißt Agenda-Setting.
Sie sagten, es ist eine der alten Theorien. Spielen Sie damit an, dass es mittlerweile neuere, bessere Theorien zu diesem Thema gibt oder einfach nur, dass es schon seit längerem besteht?
Naja, eine der Grundfragen der Kommunikationswissenschaft ist ja, warum landet überhaupt das eine Ereignis in der Zeitung oder in den Nachrichten und das andere Ereignis nicht? Dazu gibt es verschiedene Theorien, wir nennen die Nachrichtenselektionstheorien und die verfolgen unterschiedlichste Ansätze und die Agenda-Setting-Theorie ist eben eine dieser vielen Nachrichtenselektionstheorien. Eine andere, vielleicht noch berühmtere, ist die Nachrichtenwerttheorie, die also sagt, jedes Ereignis hat einen oder mehrere Nachrichten, erfüllt einen oder mehrere Nachrichtenwerte oder Nachrichtenfaktoren und wenn man die zusammennimmt, dann bekommt eben das Ereignis den Vorzug, dass die meisten dieser Nachrichtenfaktoren erfüllt und das macht eben den Wert eines Ereignisses für die Nachrichten aus.
Sie sind bei der Initiative für Nachrichtenaufklärung e.V. tätig und dort auch mit daran beteiligt, die 10 unterrepräsentiertsten Themen in den Medien immer zu veröffentlichen. Und können Sie uns erklären, wie das funktioniert? Wie kommen diese 10 Themen zustande, die Sie da auswählen?
Die Initiative Nachrichtenaufklärung beschäftigt sich genau mit der Frage, wie kommt es eigentlich, dass offenbar relevante, also die Gesellschaft betreffende Themen trotz alledem nicht in die Nachrichten gelangen, nicht in der Tagesschau gemeldet werden, nicht in den überregionalen Tageszeitungen stehen oder so. Und wir recherchieren auf Zuruf durch die Bevölkerung im Übrigen solche Geschichten, solche Themen. Also jedermann, jede Frau kann bei uns über unsere Website www.nachrichtenaufklärung.de Themenvorschläge machen und sagen, hey, guck mal, hier ist ein Thema und das findet offenbar nicht in den Nachrichten oder nicht in der Zeitung, nicht im Fernsehen statt. Wir haben dann in der Regel studentische Teams an verschiedenen Hochschulen in Hamburg, in Bremen, in Köln, in München, die im Rahmen von Rechercheseminaren diesen Vorschlägen nachgehen. Die also erstens recherchieren, stimmt denn die Behauptung, dass dieses Thema nicht in den Medien vorkommt? Und zweitens, stimmt überhaupt die Geschichte, stimmt die Story? Also ist die Geschichte überhaupt eine Nachricht wert? Und wenn beides gegeben ist, dann tritt einmal im Jahr eine Jury zusammen, die sich aus namhaften Journalistinnen und Journalisten auf der einen Seite und eben Forschern und Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen auf der anderen Seite zusammensetzt und die kürt aus diesen dann eingegangenen Berichten eine Top-10-Liste der vernachlässigten Nachrichten.
Wie sieht denn so der Einfluss dieser Arbeit aus, die Sie ja jetzt schon seit mehreren Jahren damit machen?
Ja, der Einfluss ist, aber das überrascht uns nicht, nicht so sonderlich groß. Wir schaffen es sehr wohl, wenn wir unsere Top-10-Liste veröffentlichen, auch in die Nachrichten, aber wir kommen dann als Kuriosität des Medienbetriebs in die Nachrichten. Sprich, wir erscheinen dann auf der Panorama-Seite, guckt man, hier gibt es wieder lustige Top-10 mit Nachrichten, die wir nicht gebracht haben. Was aber doch relativ selten vorkommt, ist, dass Redaktionen sich wirklich einzelne Themen herausgreifen und darüber dann in größerem Stil in der Zukunft berichten. Das liegt aber auch daran, dass Nachrichtenvernachlässigung systematische Gründe hat. Es gibt eben Gründe, warum bestimmte Geschichten immer wieder nicht oder viel zu wenig in den Medien vorkommen. Und wir können diese Gründe nicht beseitigen. Wir können nur auf diese Themen aufmerksam machen und versuchen, mit unseren bescheidenen Mitteln selber ein bisschen Publizität, ein bisschen Öffentlichkeit herzustellen.
Können Sie ein paar von den Gründen vielleicht erläutern, am Beispiel eines der letzten 10 Themen oder eins aus den anderen Jahren, an das Sie sich gut erinnern?
Wir haben Themen oder Themenbereiche, die immer wieder mit verschiedenen Geschichten vorkommen. Wir stellen fest, Themen aus dem Bereich der Wissenschaft, die also vielleicht ein bisschen komplexer sind, die vielleicht mit Daten zu tun haben, die man vielleicht nicht runterbrechen kann auf einen griffigen Slogan, die man nicht personalisieren kann, die haben es deutlich schwerer, in den Nachrichten vorzukommen. Wir bekommen immer wieder Themenvorschläge, Vorschläge aus der Bevölkerung, wo es um gesellschaftliche Randgruppen geht, also Kranke, Alte, Behinderte, Gefangene. Wir bekommen sehr viel Zuschriften aus Gefängnissen. Gefängnisse sind eben, ich meine, das sagt auch das Wort Gefängnis, Gefängnisse sind Closed Shops. Es dringt relativ wenig aus Gefängnissen an die Öffentlichkeit. Und die eine oder andere Geschichte ist aber vielleicht trotzdem für die Gesellschaft relevant. Immerhin betreibt die Gesellschaft, sprich der Staat, die Gefängnisse und hält dort Menschen gefangen. Und da gibt es vielleicht Geschichten, die berichtenswert wären. Wir stellen auch fest, dass im Bereich der neuen Medien und des neuen Wirtschaftens, sprich Industrie 4.0, Internethandel, alles was mit Netzwerken und so zu tun hat, offenbar viele Redakteure noch nicht im digitalen Zeitalter angekommen sind und deswegen viele Geschichten aus dem Bereich jedenfalls in den Mainstream-Nachrichten, in den Mainstream-Medien nicht reportiert werden.
Ich sehe auch bei den letzten 10 Themen, also den 10 Themen für das Jahr 2016, sind die Betonspritzen in der Psychiatrie. Haben Sie sich damit näher beschäftigt und können uns darüber noch ein bisschen was erzählen?
Die Betonspritze, da hatten wir tatsächlich einen betroffenen Fall. Wir haben den Fall selber dann gar nicht dargestellt. Wir haben den nur zum Anlass unserer Recherche genommen. Aber Psychiatrie ist natürlich ein ähnlicher Grenzfall wie Gefängnisse. Das sind häufig geschlossene Veranstaltungen, geschlossene Einrichtungen, wo relativ wenig nach außen dringt und wo Menschen, die vielleicht schutzbedürftig sind, manchmal auch Willkür ausgesetzt werden. Und da ist natürlich so eine Betonspritze ein ganz besonders krasses Beispiel dafür, dass es hier vielleicht doch auch gesellschaftlichen Einflusses bedürfte, um solche Praktiken zukünftig zu verhindern.
Ein Thema, was mir zum Beispiel aufgefallen ist, wo ich anfangs dachte, warum höre ich nichts über dieses Thema, war die Katastrophe in Brasilien mit dem Staudamm. Im Nachhinein habe ich mir dann gedacht, okay, kann er jetzt nicht mit der Einstellung rangehen, das kommt hier in den Medien nicht vor, ohne das nicht vorher überprüft zu haben, und habe dann festgestellt, gut, es gibt eine Reihe von Medien, die darüber berichtet haben, man muss sie nur finden. Und ich schätze mal, viele ihrer Anschriften von Bürgern werden ähnlich sein und sie werden sehr oft feststellen, dass es eben doch der Fall ist. Oder irre ich mich da?
Ja, es gibt heute natürlich mehr Recherchemöglichkeiten über das Internet. Das ist aber gar nicht unser Punkt. Unser Punkt ist, wir wollen ja gesellschaftlich relevante Themen und Ereignisse in den Nachrichten haben. Und dann sagen wir, wenn die so relevant sind, dass sie die gesamte Gesellschaft oder einen großen Teil, die Mehrheit unserer Gesellschaft erreichen, dann reicht es nicht aus, wenn so eine Geschichte im kleinen Wievelspützer Anzeiger im Internet veröffentlicht wurde, sondern dann müssen natürlich die Mainstream-Medien, die großen überregionalen Medien oder das Fernsehen, die Tagesschau darüber berichten. Und wenn sie das nicht tun, dann ist im Grunde keine Öffentlichkeit hergestellt. Natürlich findet man in Special Interest Organen oder auf Blogs oder in Internetforen die ein oder andere Information über Geschichten, die wir informieren. Aber das heißt ja nicht die Gesellschaft informieren. Und da wollen wir hin, dass wir sagen, hier, das geht euch alle an und beschäftigt euch bitte auch mit diesen Geschichten und mit diesen Themenbereichen.
Sie arbeiten ja auch an der Hochschule in Köln und sind dort in der Lehre tätig. Was sind da so Ihre Forschungsbereiche?
Ich habe eine Professur für Online-Journalismus und in der Tat beschäftige ich mich sehr, sehr intensiv damit, wie die Digitalisierung den Journalismus verändert. Ich beschäftige mich aber auch sehr, sehr stark mit neuen Recherchemethoden. Ich habe mehrere Buchveröffentlichungen dazu vorgelegt. Gerade jüngst, letzte Woche, ist ein neues erschienen, ein kleiner Ratgeber zu Online-Recherchen. Das heißt auch Google und mehr. Und ja, das sind Fragen, die natürlich heute für den Journalismus sehr, sehr relevant sind. Also wo geht es hin in Zukunft? Wie digital werden wir alle werden? Wie kommen wir zukünftig an Informationen und wie geben wir sie an unser Publikum weiter?
Beeinflusst dieser Online-Journalismus, auf den wir uns im Moment zuwägen, zum Beispiel das Radio, da wir ja gerade im Radio sind?
Ja, alle Medien sind gleichermaßen betroffen. Gerade das Medium Radio. Es ist ja ganz auffällig, dass die Kommunikations- und Medienwissenschaft sich mit Radio relativ wenig beschäftigt, während es eines der Medien mit dem größten Publikumszuspruch ist. Ja, es werden ja jeden Tag stundenlang mit Radio gehört. Auf der Fahrt zur Arbeit, in vielen Büros laufen Radios fast Tag ein, Tag aus, von morgens bis abends. Also ein äußerst populäres Medium, das trotzdem, wenn man so will, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, jedenfalls der wissenschaftlichen oder der Fachöffentlichkeit stattfindet. Und das Radio ist ja sehr, sehr stark betroffen vom Internet und der Digitalisierung. Sehen wir uns an, welche Bedeutung Musik für populäre Wellen im Radio hat und was sich da ändert, dadurch, dass viele Menschen heute ihren Musikgeschmack eher durch Streamingdienste und über Smartphones und Handys befriedigen und vielleicht nicht mehr dadurch, dass sie die populären Wellen der öffentlich-rechtlichen oder auch privaten Sender anhören. Diese Sender spielen aber eben nicht nur Musik ab, sondern sie benutzen die Musik, um ein Publikum zu akquirieren, um dann eben auch für ihre Berichte, Reportagen und Nachrichten empfänglich zu machen. Und wenn Leute nur noch Streamingdienste nutzen, hören sie auch keine Nachrichten mehr. Und das ist natürlich nicht ganz unproblematisch. problematisch.
Da stimme ich Ihnen zu, vor allen Dingen für einen freien Radiosender wie Radio Korax, der ja teilweise Magazine hat mit sehr, sehr langen Beiträgen. Wenn da die Änderung immer so weitergeht, ist halt die Frage, inwiefern hören die Leute denn wirklich den Stream und anstatt eben das Radio zum Fahren, zur Arbeit etc. Vielleicht nochmal zu Ihrem Forschungsgebiet mit dem Online-Journalismus. Können Sie uns denn so ein paar Auswirkungen vielleicht einfach mal nennen? Also welche Veränderungen Sie da so sehen, abseits vom Radio?
Naja, die Auswirkungen, die sind ja manifest, liegen auf der Hand und sind ja vielfach schon besprochen und diskutiert. Der Auflagenrückgang der ganzen Printpresse, insbesondere der Tageszeitungen, Stichwort Zeitungssterben. Man muss hier aber auch dazu sagen, das Wort Zeitungssterben stammt nicht aus dem Internetzeitalter. Das Wort Zeitungssterben stammt aus den 60er Jahren. Denn schon damals war die Tageszeitung durch das damals neueste Medium, nämlich das Fernsehen, die Einführung des Fernsehprogramms, stark in Bedrängnis geraten. Und das hat sich natürlich fortgesetzt. Wir hatten in den 50er, 60er Jahren die überwiegende Anzahl der Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland noch zwei verschiedene Tageszeitungen. Das gibt es ja heute nur noch wirklich in den Groß- und Millionenstädten. Ansonsten haben Sie heute Pressemonopolisten, wenn Sie überhaupt noch eine eigene regionale Tageszeitung haben. Aber nur diese regionalen Tageszeitungen bieten auch regionale Informationen. Und das ist in Wahrheit das, was die Menschen interessiert. Die Leute wollen wissen, was findet vor ihrer Haustür statt. Die wollen nicht unbedingt wissen, was findet in Paris, Berlin, London, Washington oder Moskau statt. Das ist ja eher eine Info-Elite, die solche übergeordneten politischen Interessen hat. Also hier bricht wirklich auch oder hier droht eine Infrastruktur wegzubrechen, die für uns relevanten Informationen nicht mehr bereitstellen kann. Und das ist natürlich durchaus problematisch. Und das Internet ist hier jedenfalls bislang noch kein großartiger Ersatz dafür. Lokalen Journalismus im Internet, gut gemachten, finden Sie doch relativ selten. Und damit müssen wir uns natürlich beschäftigen. Denn Journalismus, auch und gerade Lokaljournalismus, hat eine gesellschaftliche und politische Funktion. Und die muss auch aufrechterhalten werden.
Eine Sache, die uns hier im Radio auch immer wieder sehr beschäftigt mit dem lokalen Journalismus. Ein Medium, was wir vielleicht noch ansprechen können, so zum Abschluss, wäre das Fernsehen. Hier gibt es ja sicherlich auch einige Sachen, also zumindest bei jungen Leuten. Ich habe zum Beispiel gar keinen Fernseher mehr. Ich schaue überhaupt keinen Fernsehen mehr. Ganz selten, aber dann probiere ich es eher über
Online-Streams. Ist man hier auch schon so weit, dass man von einer Krise im Fernsehen spricht?
Nee, ich würde jetzt auch nicht sagen, im Gegenteil, aber überraschenderweise ist ja die Rate der Menschen, die täglich Fernsehen gucken, ziemlich stabil. Und wir können das auch über die ganzen Jahre zurückverfolgen. Selbst als das Internet aufkam und sich popularisierte, so Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, ist die Fernsehnutzung eher noch weiter nach oben gegangen. Wir haben ja heute insgesamt einen durchschnittlichen täglichen Medienkonsum von über 10 Stunden. Und dabei rangiert das Fernsehen ganz weit oben. Zwischen 2 und 4 Stunden guckt der Durchschnittsdeutsche, je nach Alter, täglich fern, was eine ganz enorme Rate ist und das schafft kein anderes Medium. Das Fernsehen ist das Leitmedium unserer Tage und wird es in absehbarer Zeit auch bleiben. Allerdings sehen natürlich die Fernsehsender, ich komme selber vom Fernsehen, ich bin Fernsehjournalist und TV-Regisseur, die Fernsehsender sehen natürlich einige Entwicklungen mit Sorge, unter anderem, was Sie ansprechen, dass viele junge Leute überhaupt keinen Fernseher mehr haben. Das zeigt sich dann in Abrufzahlen der Mediatheken, die bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ja extrem gut sind. Das ZDF hat mit seiner Mediathek im Jahr über 5 Milliarden Abrufe. Es gibt einige Sendungen, einige Programme, die inzwischen besser über die Abrufe laufen als im sogenannten linearen Programm. Und da wird das Fernsehen sich noch weiter modernisieren und das heißt auch digitalisieren müssen. Aber schon heute strahlen ja die meisten Sender, insbesondere die öffentlich-rechtlichen, fast ihr komplettes Programm auch über Streams im Internet aus. Deswegen ist natürlich auch die Bewandtnis, noch so ein großes Fernsehgerät in seiner vielleicht kleinen Wohnung stehen zu haben, nicht mehr so groß, weil ich habe ein Bildschirmmedium, wenn ich ein Tablet oder einen Computer habe und kann darüber einen Großteil des Programmbouquets inzwischen auch empfangen. Im Übrigen stellen natürlich die Medienforscher in den Sendern fest, dass man zwar eine Tendenz hat bei den, ich sag mal, 20- bis 30-Jährigen, dass der Fernsehkonsum zurückgeht, aber sobald die Leute dann häuslich geworden sind und Familien gründen, geht der Fernsehkonsum auch wieder nach oben, weil man eben nicht mehr so viel ausgeht, vielleicht nicht so viele andere Aktivitäten an den Tag legt. Deswegen sind gerade die öffentlich-rechtlichen Sender, die ja ein eher älteres Publikum haben, da noch relativ gelassen und es sind eher die Privatsender wie RTL, RTL 2, Pro7, die eben ein jüngeres Publikum adressieren wollen, die sich dann ein bisschen Sorgen machen, weil eben gerade die Jüngeren inzwischen auch andere Freizeitbetätigungen als das Fernsehen kennen.